Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Moin und willkommen zu unserer allerersten Folge von New Minds, dem Podcast, der dir die spannende Welt der generativen KI näher bringt. Ich bin Jens, seit 15 Jahren im Online-Marketing tätig und hatte das Glück, relativ früh auf das ganze Thema generative KI zu stoßen und da meine Leidenschaft für Tools, Marketing, Prozesse und Automatisierung wirklich nochmal ein ganzes Stück krasser zu machen. Und das Ganze habe ich im letzten Jahr mit ungefähr 70 Vorträgen und Workshops gemacht und habe mittlerweile auch ein KI-Newsletter zu dem Thema. Also ganz, ganz viel, was mich damit beschäftigt. Und ich bin aber heute nicht alleine da zum Glück, sondern ich habe noch den guten Max mitgebracht. Max, wer bist du denn? Erzähl doch was über dich.
Hi, zusammen, freut mich. Danke dir, Jens. Ich bin Max, bin auch schon einige Jahre im Online-Marketing unterwegs, betreibe zwei Online-Agenturen, bei denen wir das Thema KI recht früh implementiert haben und bin natürlich auch ein Fan erster Stunde von Jens. Jens, seine wunderbaren Newsletter und wir selber haben natürlich ganz viel KI bei uns in den Agenturen implementiert, mache dies aber auch noch in der Beratungstätigkeit für größere Unterhaltungsunternehmen in Deutschland und finde das Thema einfach unfassbar spannend und als klassischer Autodidakt freue ich mich, euch hier auf eine Reise mitnehmen zu dürfen, wo wir ganz offen und hands-on über das Thema generative KI sprechen.
Ja, genau. Und unser Ziel ist nämlich auch mit dem Podcast, da es ja unsere erste Folge ist, das Ganze mal so zu formulieren und so zusammenzufassen, dass du die aktuellsten Trends, neue Tools, neue Entwicklungen und auch spannende Use Cases mitbekommst und das in verschiedenen Ausführungen, die wir beide jetzt noch entdecken. Und in dieser Folge reden wir unter anderem über das Thema KI-Avatare. Was ist das? Was passiert da gerade? Und wohin könnte die Reise vielleicht auch gehen? Wie sieht es mit Social Media und der KI-Kennzeichnung aus? Thema Fakes und Deepfakes. Was ist da möglich? Was ist da alles schon passiert? Und alles noch drumherum, was das Thema Tools angeht. Also schnapp dir einen Kaffee oder ein anderes Heiß-Kalt-Getränk und genieß die nächsten Minuten mit unseren Themen rund um das Thema KI und wir nehmen dich mit auf die Reise. Max, womit starten wir denn mal?
Also ich finde das Thema HeyGen ganz spannend und zwar das Thema Walking Avatar. Da hattest du ja auch einen interessanten Beitrag bereits letzte Woche auf LinkedIn veröffentlicht, bei dem du sozusagen gezeigt hast, was HeyGen alles kann jetzt. Aber vielleicht fangen wir mal ein Stückchen vorher an. Für diejenigen da draußen, die das Thema oder die Firma HeyGen noch nicht kennen. Jens, was ist denn das eigentlich? Das klingt ja sehr fancy, HeyGen. Was kann HeyGen?
Mit HeyGen hast du die Möglichkeit, sogenannte KI-Avatare zu erstellen. Das heißt, du nutzt entweder eins von den synthetischen Models, also von den künstlichen Menschen, oder quasi auch dich selber, indem du Videoaufnahmen von dir bereitstellst. Und dann hast du die Möglichkeit, jegliche Art von Text über das KI-Avatar, über den KI-Avatar sprechen zu lassen. Und gleichzeitig bietet HeyGen auch die Möglichkeit, Videos zu übersetzen. Das heißt, du kannst auch ein deutsches Video hochladen und bekommst dann mittlerweile, glaube ich, in 70 verschiedenen Sprachen und nochmal 30 verschiedenen, 40 verschiedenen Akzenten eine Übersetzung des Videos. Aber hier wird nicht nur der Text übersetzt, sondern auch lippensynchron angepasst, die Stimme wird geklont. Also viele, viele Möglichkeiten, die entstehen, um ja nicht nur die Wissensvermittlung zu beschleunigen, also beispielsweise interne Schulungsvideos, aber auch vielleicht noch nicht jetzt, aber in der Zukunft auch fürs Thema Marketing, wo einfach Kommunikation mit Kunden personalisierter, automatisierter, aber trotzdem auf eine gewisse Art persönlich stattfinden kann. Und HeyGen hat jetzt vor kurzem die sogenannten Walking-Avatare mal präsentiert. Und vielleicht hast du schon mal so Avatare gesehen, ist meistens ein bisschen lame. Du siehst dann irgendwie so einen relativ statischen Charakter, der dann in die Kamera spricht. Manchmal bewegt sich noch ein bisschen der Kopf. Und das wirkt alles noch nicht so richtig natürlich. Mit dem Walking-Avatar oder dem Konzept dahinter wurden aber ganze Videoaufnahmen von einer Person, das war tatsächlich jemand von HeyGen, animiert, sodass dann auch die Person durchs Bild gelaufen ist. Und die KI hat quasi aus einem längeren Stück einer Videoaufnahme, wo jemand durch das Video gelaufen ist, ein bisschen gestikuliert hat, entsprechend die richtigen Stellen rausgepickt und mit dem neuen Skript ausgestattet. Und das hat dazu geführt, dass diese KI-Avatar-Videos plötzlich viel natürlicher wirken. Und das entsteht, und da gibt es natürlich auch viele, viele Möglichkeiten, das Ganze jetzt noch mehr fürs Marketing einzusetzen, für Personalisierung, für Onboarding, für Conversion-Optimierung. Also viele Möglichkeiten, da auch nochmal viel Zeit zu sparen, Ressourcen zu sparen und auch vielleicht neue Möglichkeiten der Personalisierung, der Distribution auch zu ermöglichen. Aber natürlich sind die KI-Avatare jetzt noch nicht auf dem Punkt, wo man sagt, da ist jetzt alles schon perfekt. Emotionen fehlen manchmal noch ein bisschen. Da wird aber auf jeden Fall, glaube ich, dran gearbeitet. Aber es ist, glaube ich, extrem wichtig, dass man sich auch überlegt, wo man so einen Content jetzt aktuell schon einsetzt, ohne vielleicht das Vertrauen der Marke zu schädigen. Also bevor du jetzt irgendwie reinspringst und sagst, ich mache alles mit KI-Avatare, guck lieber, wo das wirklich Sinn macht. Aber natürlich, wenn wir an das Thema KI-Avatare und Stimmenklonen und so weiter denken, kommen natürlich auch ganz viele Risiken. Und dazu, Max, hast du ja gleich auch noch was zu erzählen. Aber ich glaube, so das Thema Fake News, Fake-Avatare wird immer schwieriger. Gleichzeitig natürlich auch das Thema Scams, also Betrug. Ich bekomme regelmäßig irgendwelche YouTube-Shorts, wo mir Leute, die irgendwelche Promis sind, mit ihrer KI-Stimme Casino-Apps verkaufen wollen oder Cryptocurrency. Und ich glaube, das ist erst der Anfang. Max, du hast dich ja ein bisschen damit beschäftigt, mit der kriminellen Energie, die dahinter steckt. Was hast du da rausgefunden?
Ja, ich mit meinem Background, kriminelle Energie ist ja ganz klar, habe mich natürlich mit ein paar Studien befasst. Ich finde es ein spannendes Thema, wie du es gerade zusammengefasst hast, das Thema HGen an sich. Ich persönlich, oder ich weiß ja, du glaube ich ja auch, nutzt ja Canva. Wir haben ja, glaube ich, bei uns in der Agentur seit Tag 1 Canva benutzt, einfach aus dem Background, dass ich damals alleine war und keine Grafikabteilung oder Videografen hatte. Dementsprechend recht früh Canva-Nutzer war. Canva hatte ich dann auch eben die Firma HGen beziehungsweise dort implementiert diese Apps gesehen. Fand ich ganz spannend. In den Präsentationen bei Workshops und Fancy Gimmick irgendwie Jack Sparrow sprechen zu lassen, den ich dann vorher mit Midjourney gepromptet hatte, 2D und dann eben, wie du es ja gerade erwähnt hast, mit schlechten Emotionen sozusagen die Workshop-teilnehmenden Personen dann eben willkommen geheißen hat, fand ich witzig, so ein nices Gimmick, nice to have, hab's dann liegen gelassen, ne, ganz klar. Jetzt eben das Thema mit den Walking-Avataren, finde ich ein spannendes Thema. Spannend dahingehend nicht nur für dieses Personalisierung, was du auch sagst, aber das Thema virtuelle Influencer, finde ich das Thema
mega spannend, ja.
Mega spannend, ja. Ich glaube, da haben wir auch viel, können wir auch in der nächsten Folge gleich mal darüber reden, weil da gibt es wieder ein paar Neuigkeiten auch, die wir vielleicht den Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten wollen. Aber du hast gerade das Thema Gefahren, Risiken. Ich glaube, Fake News ist eine Sache, Fake-Avatare, Fake-Gesichter. Und da ist eben so ein Thema, ich habe mir so zwei Reports, die hängen wir natürlich auch immer in die Podcast-Beschreibung an, unsere Quellen, Opvideo, Identity Fraud von 2024, Jens, das hast du mir geschickt, noch ganz spannend. Ich hatte noch einen Report von letzten Jahr, 2023, bei dem praktisch Toolanbieter, die im digitalen Segment halt Studien durchgeführt haben und einfach mal den Markt gescannt haben, was ist denn so passiert an Themen, Betrugsmaschen. Und es ist schon irgendwie bemerkenswert, dass die Raten natürlich deutlich höher gegangen sind, was das Thema Betrug, Fake-Identity-Klau, Identitätsklau. Ganz spannend war eben auch bei diesem Opvideo-Identity-Fraud, bei dieser Studie, dass vor allen Dingen in Nordamerika kanadische Führerscheine irgendwie öfter gefälscht werden, in Europa französische Nationalausweise und in Asien indische Nationalausweise. Worauf ich hinaus möchte ist, dass durch solche Tools natürlich das Thema Facewrap, Deepfaking halt ganz, ganz, sage ich mal, einfach zugänglich ist. Einfach zugänglich dahingehend, dass es, glaube ich, keiner großen Programmierskill-Fähigkeit mehr benötigt wird, um so etwas durchzuführen. Und ich glaube, das ist auch das, was du gerade meintest mit dem Thema Risiko. Spannendes, aktuelles Thema im Kontext zu dem ist eigentlich das Thema mit dem Artikel, den wir uns zusammen angeschaut haben, mit den 25 Millionen Euro Scam.
Jo, das war krass. Also, was hat es damit auf sich gehabt?
Ja, also es hat sich eher so gelesen wie so eine Netflix-Serie oder wie so ein schlechter Joke oder wie so diese SMS oder E-Mails, die wir alle mal sicherlich im Postfach hatten. Ich bin ein Onkel, von dem du nicht kennst, überweise mal Geld XY dahin oder ich bin irgendwo stecken geblieben, ich brauche Kohle. Was ist da passiert? Und zwar ein Finanzmitarbeiter eines großen multinationalen Unternehmens ist praktisch auf eine Deepfake-Technologie reingefallen und hat 25 Millionen Euro ins Nirvana überwiesen, um es einfach mal kurz zu fassen. Was ist passiert? Er hatte eben auch eine dieser dubiosen E-Mails bekommen, die kennen wir ja alle, die habe ich gerade zitiert, die war natürlich ein bisschen besser aufbereitet als der vermeintliche Onkel, der Geld braucht. Da war er stutzig und hat gedacht, es ist Scam, hat aber dann eben diese Stutzigkeit ein bisschen liegen gelassen, als dann eine Videokonferenz stattgefunden hat. Und in dieser Videokonferenz haben die Betrüger natürlich Folgendes gemacht. Sie haben Deepfake angewendet und haben praktisch nicht nur eine Person dort in den Call reingehen lassen, sondern einfach mal die ganze verantwortlichen Personen in diesen Call, sodass eben der Betrogene dann nicht, sich nichts dabei gedacht hat, weil er, wenn er gesagt hat, hey, wenn die Kollegen da dabei sind, dann
das ist echt krass.
Wird das schon plausibel sein. Und jetzt mal einfach nur mal so zum Beispiel, wenn wir sozusagen, wir die wären natürlich stutzig und vielleicht passiert uns sowas nicht, aber wir reden jetzt hier auf das Thema Aufklärung, wie geht man damit um? Wie kann man sowas erkennen? Wir, die geschult in der Branche damit lang schon rumspielen, mit Midjourney, mit Stable, mit allen anderen Tools, die so am Markt unterwegs sind, um Bilder zu generieren, Gesichter zu generieren, vielleicht Charaktere, haben schon so einen kleinen, ich würde sagen, so einen kleinen Blick drauf, ne? Aber der Otto-Normalverbraucher, der hat das nicht. Und ich glaube, das ist eben so eine Tragweite, wenn man sich die Studien durchliest, wie das eben diese Betrugsraten und eben das eben die durchschnittliche Betrugsrate sind, eben ist dieser biometrische Betrug. Das heißt, ja, also wird spannend, wie sich das entwickelt. Und ich glaube, jetzt kommt auch noch so ein Thema, Jens, haben wir auch lange drüber geredet. Wen nehmen wir in die Haftung, wenn wir jetzt in Deutschland dafür sprechen wollen würden? Also wer sorgt dafür, dass sowas geregelt wird? Was glaubst denn du, wie das geht, wie das weitergeht mit so Deepfake-Thematiken?
Boah, ich glaube, das wird krass. Ich meine, du hast ja gerade erwähnt, wir beschäftigen uns damit und es fällt bestimmt nicht auf. Ich glaube, das wird wahrscheinlich von der Qualität her nochmal besser und allein schon der Fakt, dass es ja immer noch genug Phishing-E-Mails gibt, die funktionieren, zeigt, dass da, glaube ich, auch noch viel Luft nach oben ist, leider Gottes, für da viele kriminelle Machenschaften.
Auf jeden Fall.
Ja, und wer es am Ende des Tages kontrollieren soll, finde ich super schwierig. Am Ende hast du natürlich die Tool-Anbieter, die da ein gewisses Auge drauf setzen müssen. So Tools wie HeyGen gucken halt, dass nicht jede Person irgendwie klonen kann. Aber mit den ganzen Open-Source-Lösungen ist das natürlich super schwierig. Wahrscheinlich in irgendeinem Sinne die Plattform, oder was meinst du dazu?
Ja, das ist spannend eigentlich. Ich glaube, dass es ein Sammelsurium von einer Taskforce geben muss. Da hatten wir auch schon mal drüber geredet, wie wir uns das dann vorstellen, ob das dann sozusagen die Illuminaten sind, die alle am Tisch sitzen und dann sozusagen im Weekly die Dinger besprechen oder ob es die Plattformen selber sind oder die Regierungen mit am Tisch sitzen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, passt, glaube ich, zu der News der Woche im Thema KI. Wir haben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer immer so unterschiedliche Strukturen, die wir mitbringen wollen, also feste Strukturen mit unterschiedlichen Themen, so rum. Und ich habe, mein Thema war diese Woche das Thema Meta-Label-AI-Content, zum Stichwort, wer labelt, beziehungsweise wer ist in der Verantwortung für AI-Content. Und jetzt hat Meta das erklärt, dass sozusagen eine Kennzeichnungspolitik an den Start kommt für KI-generierte Inhalte, weil sie einfach auch gemerkt haben, dass es eben nicht mehr so weitergehen kann. Warum? Weil sie natürlich den Anstieg von KI-generierten Engagement-Bait-Beiträgen, also Clickbaiting ist jeder, der im Online-Marketing unterwegs ist oder vielleicht auch Otto-Normalverbraucher ist.
Erklär es doch nochmal kurz,
Max. Clickbaiting, also ich sage immer so, man bettelt um Klicks, also sprich alles, was sehr scammig ist, wo es darum geht, günstigen Klick zu generieren, würde ich jetzt einfach mal als Clickbaiting deklarieren. Ich bin nicht der Experte für Clickbaits, deswegen hoffe ich, habe ich es richtig erklärt. Und bei Engagement Bait geht es darum, dass man halt gemerkt haben oder unterschiedliche Leute halt gemerkt haben, dass man mit KI schnell Videos, Fotos, wie auch immer generieren kann. Und das irgendwie die Leute fasziniert und deswegen ein Anstieg von diesem KI-generierten Scam-Content auf den sozialen Netzwerken hochgegangen ist. Und deswegen haben die eben die Nutzerinteraktion analysiert und haben da so ein bisschen so ein Echtheitsbedenken. Ja, also es ist nur noch, also die große Angst ist die Qualität der Plattform. Ja, also die Plattformen wie Meta und alle anderen brüstieren sich damit, bei den Werbepartnern gute Klicks zu generieren, eine gute Zielgruppe, eine gute Reichweite. Und ich glaube, all das, was sozusagen ja auch auf dem Instagram zum Beispiel bezogen ist, bei dem viele Bots, kennt ihr, glaube ich, jeder, die Bot-Problematik, die natürlich recht hoch ist. Wir analysieren immer mal wieder Influencerinnen und Influencer. Da ist immer so eine Standardwert, 15% sind immer Fake-Account ausgelesen aus so Analyse-Tools. Dementsprechend will ich damit sagen, dass natürlich die Plattformen auch irgendein Interesse haben, dass die Qualität gut bleibt, wobei das Wort Qualität jetzt auch irgendwie...
Ja, bei Meta und Qualität ist nochmal ein anderes Thema.
Genau, ja.
Aber das heißt, Meta will KI-Inhalte dann rausfiltern oder labeln oder beides? Labeln, okay. Das heißt, Meta will das dann selber erkennen oder muss man das selber zugestehen, dass das KI-Content ist? Weißt du da, wie Meta da die Strategie fahren will, weil es ja auch total schwierig ist oder schwieriger wird, das wirklich zu erkennen?
Ich denke mal, die werden reingehen und versuchen, dass das Thema, dass bei denen so dieser Kontrollprozess funktioniert, ähnlich wie bei Werbeanzeigen, die dann irgendwie blockiert werden oder nicht. Und ansonsten glaube ich, dass es dann so ein Labeling oder so ein Thema gibt, dass Leute das halt auch melden können oder dass du es halt einfach auch selbst angeben. Ich denke mal, die so ein bisschen wie diese Co-Autoren-Funktion bei Insta, wenn man mit Influencern arbeitet, die hoffen, also wahrscheinlich, dass einfach auch die Userinnen und User selber das so, okay, gelabelt, Werbekampagnen müssen, also Influencer-Kampagnen müssen, als wenn eine Werbepartnerschaft ist mit dem Label Werbung. Weißt du, was ich meine? Das ist halt in zwei Richtungen, kann ich mir das vorstellen, wie das ablaufen wird. Ja,
ja, absolut. Aber glaubst du, dass es wird ja wahrscheinlich auch nochmal so eine gewisse Wertigkeit mitgegeben und das wahrscheinlich möchte das ja gar nicht jeder, dass man sagt, da steht jetzt irgendwie KI-Inhalt drauf, das wird dann vielleicht schlechter bewertet als Wertigkeit. Wie siehst du das?
Naja, ich kann einfach mal aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte ein witziges Projekt bei uns. Also, was heißt bei uns? Ich habe einfach ein witziges Projekt gestellt und habe einfach versucht, eine virtuelle Influencerin in einem, ja, sagen wir mal, Erwachsenenmilieu aufzuziehen. Innerhalb von 2 Wochen hat mir die Challenge gegeben, wie viele Follower kriege ich. Und ich habe in diese Bio dieses Profiles AI Model reingeschrieben. Alles gekennzeichnet mit AI. AI Hashtags verwendet. Also wirklich du bist praktisch nicht an dieser Begrifflichkeit AI vorbeigekommen. Und es hat die hauptsächlich männliche Zielgruppe überhaupt nicht interessiert. Es war vollkommen wurscht. Also die dachten wirklich, ich bin eine echte Frau und wohne da
Hast du auch Nachrichten bekommen und entsprechende Kommentare?
Ja. Krass. Dazu, das ist, wir können da einen anderen Podcast machen, ja. Also, ich habe da natürlich unzählige Nachrichten bekommen. Ich habe auch meinen eigenen Business Case für eine Woche reinverdient, was ich gesagt habe, ich möchte das versuchen zu verdienen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ich glaube generell, diese ganzen Erwachsenenunterhaltungen, nenne ich es jetzt mal, ist natürlich immer fortschrittlich, was das Thema AI betrifft und Avatare und so. Ja, also die Pornoindustrie ist ja leider da so ein bisschen der Vorantreiber. Was ich meine ist, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist AI-Labeling. Ich habe es hingeschrieben. Ich selber als User habe es hingeschrieben. Es interessiert niemand. Das ist halt eben meine Sorge, dass vielleicht die Zielgruppe das eigentlich scheißegal ist, auf gut Deutsch, weil wenn der Content ist, oder schlecht oder wie auch immer, am Ende entscheidet immer das Volk, ne, sag ich mal, die Community, Brot und Spiele, ist das so. Ich glaube, dass Meta da eben diese Labelpflicht reinbekommt, wie sie es machen wollen. Sie schreiben selber, dass sie sozusagen dann ein Kontrollsystem entwickeln wollen und dass es eben eine Policy gibt mit dem AI-generated Content. Am Ende läuft es dahin hinaus, dass dann zumindest ein guter Schritt ist. Ob es dann rigoros alles gesperrt wird, wir lesen ja immer öfter von Meta oder von Instagram, die irgendwie willkürlich Content sperren, der jetzt irgendwie nicht so schlimm ist und dann Content durchlassen, der irgendwie doch schlimm ist. Also,
Also vielleicht nur so eine Maßnahme von Meta, um irgendwas zu tun und wie du schon sagtest, wahrscheinlich ist es dann je nach Branche, je nach Markt, je nach Content den Leuten auch einfach egal, ob da so ein kleines Pünktchen unten rechts oder unten links ist, der dann sagt, KI generiert.
Ja, genau.
Ah, krass. Ja, ich bin auch selber gespannt, wie das mit den anderen Plattformen ist. Natürlich Meta, aber große Reichweite und glaube ich auch viel Potenzial, da auch Blödsinn zu machen, aber andere Plattformen haben ja dann auch zu kämpfen und auch sowas wie Google muss natürlich auch gucken, was sie da ranken für einen Blödsinn teilweise.
Ja, ich habe da dazu zum Thema Google habe ich einen passenden Post von El Hotzo gesehen. Den kennt ja vielleicht der ein oder andere. Der hat einen Tweet rausgehauen, fand ich ganz witzig. 2010, Moment, ich google mal kurz. 2024, Moment, ich google mal kurz, muss kurz die Werbung überspringen, die Clickbait-Artikel und dann hoffen, dass ein Artikel von ChatGPT auch richtig ist. Das finde ich ist ganz passend. Überleitung zum Thema ChatGPT und ich glaube zum Thema Daten, weil wir ja gesagt haben, wie kriegt Meta das in das Reglement? Irgendwie müssen ja Daten gesammelt werden. Ich habe irgendwas gelesen, dass Daten gesammelt werden, oder? Auch bei den Machern von ChatGPT.
So zwei, drei Daten werden auf jeden Fall gesammelt. Schöne Überleitung. Genau, es gab einen spannenden Artikel, relativ neu in der New York Times. Und der Titel war How Tech Giants Cut Corners to Harvest Data for AI. Also wie Tech-Giganten wie Google, OpenAI und auch andere Meta quasi Abkürzungen suchen, um möglichst viele Daten für ihre KI-Modelle und Projekte zu sammeln. Und die New York Times hat dann wohl herausgefunden, dass über 1 Million Stunden an YouTube-Videos gesammelt wurden und verarbeitet wurden, um GPT-4 besser zu machen. Da OpenAI ja neben ChatGPT auch ein Modell namens Whisper hat, was ziemlich gut, würde fast sagen, zu 90% oder 95% perfekt transkribieren kann, war es natürlich für OpenAI ziemlich einfach, da auch jede Menge YouTube-Videos in Form von Text mit rein zu arbeiten. Und das Krasse, was ich hier finde, ist, das verstößt halt ganz offensichtlich gegen die Terms of Service von YouTube. Also Sachen zu automatisieren oder die Daten von YouTube für eigene kommerzielle Produkte zu verwenden, spricht eigentlich gegen die Datenschutz oder die Terms of Service von YouTube. Das heißt, hier ist die Frage, sind die Daten das neue Gold und machen jetzt erstmal alle Anbieter quasi, machen sie erstmal und fragen später um Erlaubnis und entschuldigen sie später. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das Thema Daten, gerade im KI-Bereich, das wird noch krass. Also wer hat die meisten Daten?
Mal hat es auf jeden Fall eine krasse Klage. Also ich glaube, YouTube, Google, Gemini und Co. Dahinter. Ich glaube, die kriegen noch richtig Stress. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall richtig Stress geben. Also ich glaube nicht, dass das nur so ein Entschuldigungsthema ist. Die haben jetzt, ich glaube, die warten. Was da für ein Move ist, am Ende werden die vielleicht auch warten, bis OpenAI noch größer wird und noch größer und mehr Geld und dann halt so richtig Kohle holen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, es gibt ja auch diesen nicen, weil du gerade gesagt hast mit dem Thema, das fand ich ganz spannend, was ich hier vielleicht aufgreifen kann, das Thema Transkribieren und ChatGPT, ne? Gibt ja auch, klar, Plugins gibt's jetzt nicht mehr. Gibt ja dein Tool, Jens, dafür machen wir indirekt kurz Werbung, bei dem das mit dem YouTube-Scrapper ganz gut funktioniert hat. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben keine Möglichkeit, das YouTube-Video auszulesen. Gibt es ja einen kleinen Trick, der eigentlich ganz einfach ist. Jedes YouTube-Video hat ein Transkript und ich kopiere mir einfach das komplette Transkript und kopiere es mit ChatGPT rein, um dann eine wichtige Zusammenfassung für dieses Video zu bekommen. Ja, das ist jetzt sozusagen mal so ein Workaround. Deswegen finde ich das persönlich eigentlich schon crazy, dass die da einfach randomly irgendwie die Daten gesaugt haben und ChatGPT trainiert haben mit den Transkripten von Millionen von Videos und Videos da eingespeist haben.
Macht da voll Sinn.
Ja, natürlich macht Sinn. Aber ich glaube schon, dass du sagst, es ist Daten, es ist Gold. Nur die Frage ist, lassen die sich das Gold klauen? Oder lässt man sich das Gold klauen? Und gibt es eben sozusagen synthetische Daten für die Zukunft, wie du es ja auch schon, wo du auch drüber nachgedacht hast oder wir drüber geredet hat. Ich finde das Thema generell spannend.
Total. Und ich glaube, gerade mit dem Blick auf Gemini von Google könnte ich mir auch vorstellen, dass sie da vielleicht noch mal mehr als eine Entschuldigung bringen. Aber mal gucken, was das bringt. Ich glaube, was du gerade angesprochen hast, synthetische Daten finde ich auch ganz spannend, weil es gibt jetzt natürlich die Diskussion, alle Modelle brauchen irgendwie immer mehr Daten, immer mehr Datensätze. Aber vielleicht ist auch eher Qualität statt Quantität richtig. Auch hier gibt es verschiedene Modelle, die mit weniger Daten trainiert wurden, aber mit hochwertigeren, gelabelteren Daten, als jetzt zum Beispiel so ein ChatGPT. Und vielleicht, auch da habe ich jetzt hier und da mal was gelesen, sind synthetische Daten auch in der Zukunft spannend. Und synthetische Daten sind quasi von einer KI erstellte künstliche Daten, die dann zum Training von einer KI verwendet werden. Also quasi trainiert sich die KI dann irgendwie selber, was auch ein bisschen gruselig ist. Aber vielleicht ja auch ein Punkt, um das Trainingsdatengap da irgendwie so ein bisschen rauszuholen, weil am Ende des Tages ist halt die Frage, wo kriegen die Modelle jetzt ihre Daten her? OpenAI hast du bestimmt auch mitbekommen, haben ja vor kurzem auch verschiedene Partnerschaften mit großen Verlagen gemacht, wie unter anderem jetzt auch in Deutschland Axel Springer, um sich einfach, glaube ich, so eine Datenqualität oder einen Datenfluss zu sichern. Aber du, was ist denn, wenn jetzt alle Verlage, die jetzt auch mit OpenAI irgendwie eine Partnerschaft haben, auch nur noch mit KI schreiben, dann ist doch quasi KI, die von KI lernt, sowieso der nächste Schritt, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also die Frage, also wenn du jetzt allein den Online-Auftritt von der Bild nimmst und den Traffic, den die Bild hat, und dir dann dahingehend einfach mal die Logik von sozusagen einem Online-Artikel, Stichwort SEO, Stichwort, wie die Artikel der Textlänge aufgeht, dann ist es, glaube ich, das Einfachste, was die KI reproduzieren kann. Also die ersten Prompts, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber die ersten Prompts, die ich bei einer der ersten ChatGPT-Versionen war, waren diese Out-Prompting-Prompts. Also wo du einfach sagst, hey, du promptest bitte, also outrankst bitte diesen Artikel. Hier ist die Quelle zu dem Artikel. Ging mit dem Plugin sogar noch viel besser. Hier ist der Artikel, bitte outrank den, schreibt den SEO optimiert. Und selbst wenn das generisch war, das erste Ergebnis mit 3-4 Hin- und Herschiebereien, hatte ich einen mittlerweile wahrscheinlich gleichwertigen Artikel wie den einer dieser großen Publishern oder die Bild, die halt wieder irgendein, sage ich mal, super krasse Meldung schreibt, die keinen interessiert, aber die dann doch jeden interessiert. Du weißt, was ich meine. Die sind ja vom Textlichen, vom Stilistischen, vom Aufbau, auch von dieser SEO-Technik ja immer gleich aufgebaut. Das heißt, ich bin noch voll bei dir, was wird daraus? Am Ende ist es halt immer so, ich glaube, dass die Allgemeinheit, die sozusagen keinen Anspruch an nur journalistischen Arbeit hat, sage ich jetzt mal so, und zwar nicht journalistische Arbeit, jetzt möchte ich nicht gegen jeden Bildredakteur da reindrücken, aber ich sage jetzt mal Online-Tippende, Werkstudenten, was auch mein einziger Beruf bis dato war, sozusagen, wo ich einmal kurz angestellt war, so für einen großen Publisher SEO-optimierte Artikel regional zu schreiben, dass das natürlich, ich lese mir da eher einen guten ChatGPT-Artikel durch als einen schlecht zusammenkopierten Artikel von irgendeinem Werkstudenten oder Werkstudentin, sage ich dir ganz ehrlich. Deswegen, die Frage ist, ich glaube, am Ende entscheidet der Nutzer oder die Nutzerin, was da qualitativ ist. Und natürlich wird dieser ganze 0815, fünf Location, diese fünf Dinge musst du im Sommer machen. Weißt du, so den Content, den es zu Häufe gibt, wo jeder Publisher von jedem geklaut hat, weil sie in irgendwie SimilarWeb oder in den ganzen anderen Tools, die es da draußen gibt, da bist du ja der Experte, Analysen und Themenfelder gebaut haben. Und also so habe ich halt gelernt bei dem Publisher. Das ist ja eigentlich auch Schmutz-Content, ne? Also jetzt mal ganz unter uns. Deswegen ist halt hier die Frage.
Ja, du kopierst einfach nur hin und her und guckst dir, was andere, wofür andere ranken. Und klar, mit KI geht das natürlich dann nochmal ein bisschen schneller. Also ich glaube, es wird viel, viel noch mehr recycelt. Und
ja, ja.
Aber wie am Ende des Tages gesagt hast, ich glaube, die Nutzenden entscheiden ja dann am Ende des Tages, was denen gefällt. Und wenn jetzt Google mit der SGE, mit der Search Generative Experience, also mit der KI-Suche irgendwann noch ausrollt, ob es jetzt als Premium oder nicht Premium-Feature, müssen wir sehen. Aber ich glaube, das wird nochmal ein Content-Chaos, was das so angeht. Und ich bin gespannt. Also ich merke selber, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich lasse mir oft Sachen eher mal zusammenfassen oder nutze sowas wie Perplexity, um mir Fragen direkt beantworten zu lassen. Und ich merke jetzt auch mit einer guten Integration, und da ist definitiv Perplexity eine krasse Empfehlung, mit einem guten System bin ich mittlerweile bei Chatbots immer häufiger dabei, mir direkte Antworten auf meine Fragen geben zu lassen, und merke auch selber, dass ich kompliziertere Fragen stelle, als jetzt beispielsweise bei dem Google, wo ich versuche, so zu fragen, dass ich irgendwie eine Antwort kriege, mit der ich was anfangen kann. Und das finde ich spannend. Weiß nicht, wie es dir dabei geht.
Ja, ja, also ich bin voll bei dir. Ich habe halt direkt ChatGPT schon recht früh in die Google-Suche integriert durch ein Plugin. Das heißt, wenn ich google, kommt halt rechts direkt zu ChatGPT, und es ist halt erheblich, wie viel besser die Qualität geworden ist. Also wenn ich spezifische Sachen wie Google habe, war halt das Ergebnis rechts in der Leiste, die halt bei ChatGPT mitgelaufen ist, einfach Rotz. So. Jetzt ist es schon erheblich besser. Deswegen, also ich finde das ein spannendes Thema, auch wie das Nutzungsverhalten sicher wird. Ja, man googelt ja heutzutage, um, ich glaube, noch. Und jetzt natürlich aus unserer Branche Social, Digital, immer mehr jüngere Menschen suchen über die Plattformen nach Inhalten, ist ja auch nichts Neues. Deswegen spannend, wie das wird. Ich glaube, Brands, Publisher müssen da, sage ich mal, einen AI-Content-Flow, nennen wir es doch mal, ganz kreativ, entwickeln, um eben das, was sie jetzt mit Menschen machen, sage ich mal, dieser reproduzierbare Content, dass sie den effizienter, schneller produzieren können. Weil wenn er ja sowieso gelesen wird, ich weiß nicht, wie viel Klicks so ein 3 Dinge, die du im Sommer oder 5 Dinge, die du im Sommer in Buxtehude machen kannst, wirklich gelesen wird. Aber ich glaube, dass da auf jeden Fall ein Plan und ein großes Thema sein wird. Aber was ich noch spannend finde, ist vielleicht zu dem Thema OpenAI sammelt Daten und wir haben jetzt über Content und über Videomodelle geredet, ist natürlich das Thema Audio, ne? Jens, das ist ja auch was, wo dir auch einer abgeht und du mir immer wieder erzählst, wie du sozusagen deine Workshops beendest. Vielleicht übergebe ich da gleich mal an dich kurz. Wie beendest du deine Workshops?
Ganz unterschiedlich, aber am liebsten mit KI-generierter Musik. Und ich glaube, da hast du gleich auch nochmal einen spannenden Use Case, aber Suno ist da aktuell wirklich eins der krassesten Tools, was das angeht. Für alle, die Suno noch nicht kennen, Suno AI unbedingt ausprobieren. Mhm. Man gibt einen kurzen Prompt ein und dann noch einen Stil der Musik und bekommt einen, glaube bis 2 oder 3 Minuten lang Song, der sich sehr gut anhört, der schon fast, also oft im Radio quasi gut platzierbar wäre. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Max, ganz oft von den Suno-Songs auch einen Ohrwurm, mhm, zum Leidwesen meiner Frau, der ich dann immer die Songs vorspielen muss. aber ich finde es krass, was die da nutzen. Und ihr habt das ja schon mal in Einsatz gehabt, oder? Also ja, wirklich KI-generierte Musik.
Genau, wir haben es tatsächlich jetzt öfters im Einsatz. Aktuell haben wir es bei einem Kunden, bei dem wir sozusagen, kurze Story, wir hatten letztes Jahr, hatte der Inhaber sich gewünscht, einen coolen Rap zu machen. Das ist immer, ja, Geschmackssache, was cool ist. Das
kannst du doch auch.
Ja, ich könnte ich auch, hätte ich auch gekonnt, natürlich. Aber die Begrifflichkeit von cool oder was man als cool empfindet, ist ja sehr breit gefächert, würde ich jetzt mal nett sagen. Und wir haben einen Ghostwriter organisiert und wir haben einen Darsteller für diese Brand, der ein 80-jähriger, eigentlich Zauberer, ehemaliger Bundeswehrpilot ist, witziger Typ, der Rico, Grüße gehen raus an Rico, der dann unser Darsteller ist für die Brand und weil der Brauereiinhaber ihn auch cool fand, der ist auch ein witziger Typ, haben gesagt, ey, wir können doch mit dem so Lip-Sync-mäßig, so Art Milli Vanilli-Style, kann der doch diesen Song performen. Long story short, er hat den performt, wir hatten auch tatsächlich irgendwie 35.000 Streams auf Spotify in der ersten Woche, weil wir ein bisschen Ads drauf und es war ganz witzig, aber krass. So, es war jetzt ausbaufähig, meiner Meinung nach. So. Den Aufwand, diesen Song zu produzieren, zu drehen, sich zu überlegen, war wirklich locker 3 Wochen Arbeit in Abstimmung mit dem Kunden und so. Ich habe mich einfach vor 1,5 Wochen, als Suno 3 rauskam oder vor einer Woche, einfach hingesetzt und habe gesagt, okay, es ist jetzt Sommer, der Rico muss jetzt seinen 2. Song produzieren, wir müssen das jetzt machen. So, und ich habe, du hast gerade erklärt, Suno AI, ein Prompt-Ding. Du kannst bei Suno AI auch Custom, in die Custom-Funktion gehen. Das heißt, du kannst Suno auch deine vorgefertigten Lyrics geben, die du formuliert hast.
Hast du die selber geschrieben oder mit
ChatGPT? Natürlich, ich schreibe doch alles selber. Nein, natürlich. Ich habe einen GPT gebaut, der hat dafür so die besten Deutsch-Rap-Songs mir gesaugt als CSV-Datei, Lyrics. Und hab ihn an das deutsch-rappenden Ghostwriter in einen Bazi-Song schreiben lassen. Und irgendwie 2 Minuten später kam ein Song raus, das hört sich einfach an wie Bowser, Miami, Yassin zur besten Zeit. Also wirklich ja ein Radio-Pops-Rap-Song, wirklich. Das einzige Manko ist, er kann das Wort Bazi, was bayerisch ist, spricht er irgendwie Basi aus. Wobei ich auch gesagt habe zu dem Kunden dann, ja gut, aber dich gibt's gerade eh nur in Bayern, du willst irgendwie Bayern, deutschlandweit irgendwann mal rausgehen. Am Ende des Tages ist es ja nichts Verwerfliches und es ist so minimal. Das hat mich 1:30 gekostet, diesen Song zu produzieren.
Krass.
Die Qualität ist richtig gut und der Kunde findet's cool. Und jetzt produzieren wir das Musikvideo zu dem dahingehend KI-generierten Song und haben das aber auch allen Kunden, internationalen Kunden, die wir betreuen, auch vorgeschlagen. Hey, für Black Friday, lass uns einen Black Friday-Song produzieren. oder andere Songs. Und ich finde das Thema ganz spannend, weil wenn du das jetzt zum Thema rechtlich, wie wird das sozusagen verwendet, ist natürlich bei Suno AI, wenn du die Lizenz für $8 hast, dann hast du angeblich die Commercial-Rechte dran. Also du kennst mich.
Wie geht ihr damit um? Weil du hast ja gesagt, angeblich Commercial-Rechte. Wie gehen die Kunden so damit um?
Wo kriegt da kein Richter, Jens? Das ist mein...
Sehr gut. Aber zum Thema Labeling ja auch nochmal ganz spannend. Sagst du den Kunden, dass es KI generiert? Lässt du es auch mal darauf ankommen? Und sagst
Nee. Also ich habe ihm das auch gesagt. Ich habe ihm das geschickt. Dann habe ich die Antwort abgewartet über WhatsApp. Ja, weil bei so Entscheidern und Inhabern ist tatsächlich WhatsApp leider immer noch mein Kommunikationstool und bin da erreichbar.
Oh Gott.
Und habe ihm das einfach weitergeleitet, so downgeloadet, aufs Handy mir geairdroppt und ihm dann direkt per WhatsApp geschickt. Und dann kam er so zurück, hey, cool und so, was ist denn das? Hast du da mit Bowser was aufgenommen? Ich so, Bowser? Ja klar, Bowser, natürlich gerade ins Büro. Nein, Spaß beiseite, das kann er nicht wissen. Dann haben wir gesagt, nee, das ist alles KI. Also ja, Wahnsinn und so, was geht denn da? Ich so, ja, verrückt, oder? Also natürlich kommunizieren wir. Wir sind auch, es gibt viele Agenturen, glaube ich, da draußen auf LinkedIn, die sich tummeln, vor allem die großen. Ich weiß, sie haben natürlich eine Thematik, dass sie als große Werbeagentur immer mit coolen, großen Ideen Geld verdient haben. Jetzt kommt natürlich die generative KI und lässt es, sag ich mal, den halbwegs kreativen Menschen schnell Ideen entwickeln und alle stehen da, wir bieten das jetzt auch an, wir machen das. Ich nenne jetzt keine Agenturnamen, aber wer auf LinkedIn unterwegs ist, sieht's. Wir sagen schon immer, und das war immer meine Philosophie, ich glaube, so bist du ja auch, Jens, wenn wir uns auch kennengelernt ist, wir machen da kein Hehl draus, sondern wir lassen immer alle davon irgendwie partizipieren, davon lernen, weil ich bin kein KI-Experte, ich bin auch kein Social-Media-Experte, so weil mir Leute sagen, Social-Media-Experte, du hast eine Agentur, ich bin ein lernender Mensch, so.
Und, ja, ich glaube, das ist super wichtig.
Ja.
Aber mal zu der Suno-Thematik nochmal zu kommen und den Songs. Jetzt bist du ja in der Position als Social-Media-Experte, nein, Spaß beiseite. Ihr macht ja dann relativ viel Musik, Jingles, Songs in die Richtung. Glaubst du jetzt auch mit dem Prozess, den du jetzt auch mal verglichen hast, schnell versus sehr, sehr langsam, glaubst du, der stirbt dann bald so eine ganze Industrie aus? Oder würdest du sagen, so, ja, okay, es ist schon so 80% geil, aber so die letzten 20% für richtig, richtig geil, die fehlen noch? Wie siehst du das?
Also ich glaube, ich habe damit lustigerweise, habe ich bekannte Menschen in meinem Netzwerk, die krasseste Producer sind im Hip-Hop-Segment. Also wirklich, da rede ich nicht von irgendwie hier, so wirklich in den USA, Travis Scott und Trippy Red und wie sie alle heißen, irgendwie drauf gelabelt sind. Und was ist das Thema bei diesen Musikproduzenten? Aktuell ist es so, ich habe das da dort gelernt oder mitbekommen, ist, es wird ja mittlerweile nicht mehr sozusagen, es wird ja für jede Tonspur gefühlt jemand Eigenes geholt. So habe ich das jetzt mal einfach salopp ausgedrückt. Jetzt bitte erschlagt mich nicht, wenn ich was Falsches sage, aber so ungefähr habe ich es verstanden. So, worauf ich hinaus möchte ist, ich glaube nicht, dass eine ganze Industrie sterben wird, aber ich glaube, dass die in der Industrie schon gut sind, diese Tools, ähnlich wie ein Keyboard, auch für sich verwenden werden, um einzelne Phasen, Teile des Songs mit KI zu produzieren. Ja, ich glaube auch, dass das Thema KI-Konzert, KI, also Hologramm, was wir vorhin über Avatare, ob das kommen wird, weiß ich nicht. Ja, aber ich glaube, dass auf jeden Fall die Stock-Musikproduzenten sterben werden. Genauso wie die Stock-Video- und Bilderanbieter sterben werden. Weil das, also ich weiß nicht, ob ein Getty down geht wird, aber du weißt, was ich meine. So, ich glaube, da ist ein Thema drin, weil ich hole mir heute kein Song, kein Artlist, was mega geil ist, Props an Artlist, mega geilen Song, sozusagen, wo die 50. Agentur auf irgendeinem Reel genau den gleichen Song verwendet hat, der aber geil pumpt, der irgendwie ein schnell geschnittenes Reel oder was weiß ich was, irgendwie ein Creative für eine Werbeanzeige eben cool darstellen lässt, sondern ich prop mir jetzt den Song.
Das heißt, du würdest auch sagen, dass die generischen Sachen quasi aussterben.
Die werden
der gut still passt. Und was du ja gesagt hast, auch ein geiler Punkt eigentlich. Du hast ja jetzt die Möglichkeit, auch dafür zu sorgen, dass du was sehr wahrscheinliches Uniques hast, was du aber auch noch mehr oder weniger steuern kannst. Also nicht, dass du, wie du gerade gesagt hast, den 50. Werbeclip dann siehst, irgendwie über Instagram mit demselben Hintergrundsound. Das ist auch ganz geil.
Ja, natürlich. Das ist auch, glaube ich, die Chance. Und ich glaube, das ist auch immer das, bei dem Leute, die wir, also ich komme aus dem Kreativen, sich freut, weil ich denke mir, boah, ich kann meinen eigenen Song produzieren, ich kann eigentlich alles selber machen. Ob das am Ende gewinnt sowieso eine gute Idee. Ein guter Kreativer wird nie von einer Maschine ersetzt, ja, aber er muss die Maschine bedienen können. Das ist auch das, was der Nvidia-CEO ja auch gesagt hat. Es geht darum, nicht die AI wird deine Jobs wegnehmen, sondern die Leute, die die AI benutzen werden deine Jobs wegnehmen. Und ich finde, das ist eigentlich auch adaptiv auf alle Segmente, die wir gerade hier so ein bisschen besprechen, auch anwendbar, weil, also nochmal, am Ende, du weißt ja, wie die Menschen geworden sind. Der Mensch kriegt immer weniger Auffassungsgabe durch die sozialen Medien, durch alles. Alles wird immer schneller, dynamischer.
Was schlimm.
Ist leider echt schlimm, ja. Also ich würde mal, man könnte mal so ein witziges Spielchen machen. Leute irgendwie 10 Minuten Reels anschauen und dann fragen, was war das erste Reel?
Ja. Boah, keine Chance.
Aber was wüsste
keiner mehr.
Was ist denn bei dir so ein Use Case eigentlich? Weil wir reden ja immer oft über so Sachen, was die Woche so abging. Was hast denn du an Use Case am Start?
Also um das Thema Suno von meiner Seite nochmal abzuschließen, ich glaube, was ich total spannend finde, wenn wir mal jemanden von dem Suno-Team in Podcast bekommen. Ich glaube, da hänge ich mich mal hinter und nerv die mal so lange, bis wir die kriegen.
Ja, da brauchen wir mehr Zuhörer.
Ja, aber das wäre mega. Bei mir Use Case, also ich experimentiere gerade sehr viel mit Make.com, um viele Prozesse zu automatisieren. Da gibt es ja nächstes auch bei mir auf LinkedIn nochmal einigen Content und mit Sicherheit auch in einer der nächsten Folgen. Aber was ich die letzten Wochen für mich entdeckt habe, ist was ganz Einfaches, wo ich überlegt habe, warum habe ich das nicht schon seit letztem Jahr irgendwie gemacht, und zwar meine Video-Meetings zu transkribieren und automatisch zusammenzufassen. Und da gibt es mittlerweile echt einige Tools, Fireflies AI, Otter AI, aber ich gucke natürlich immer ganz gerne, was sind vielleicht auch Tools, die irgendwie ein cooles Team haben und vielleicht sogar aus Deutschland kommen, Thema Datenschutz. Und da habe ich TLDV gefunden, wird natürlich auch verlinkt. Und ganz einfach, was das Tool macht, ist, sneakt sich quasi in deine Meetings rein, nimmt alles auf, was gesagt wird, und du kriegst am Ende von dem Meeting, und das ist wirklich innerhalb von einer Minute oder noch weniger, kriegst du eine Zusammenfassung des Meetings mit den Action Points, mit den Inhalten, natürlich mit dem Transkript, was du auch durchsuchen kannst. Und das finde ich geil. Du kannst halt dem Meeting-Transkript ähnlich wie bei ChatGPT eine Frage stellen. Also als würdest du das komplette Transkript in ChatGPT reinpacken und eine Frage stellen. Und dann kannst du halt wirklich gucken, worüber ging's, was war gerade der Punkt, was sind die nächsten Action Points, was habe ich vergessen, über was für ein Budget haben wir gesprochen. Und das hast du halt da nochmal in einem Archiv, wo du halt auch übergreifend suchen kannst. Und das ist mega geil, weil ich mir da echt mega viel Zeit spare, um in Meetings nochmal reinzugehen und zu gucken, was habe ich denn eigentlich gesagt. Und das ist für mich der Mehrwert. Ich kann mich mehr auf die Meetings fokussieren und muss nicht alles mitschreiben und dann sagen so, passt, was hast du nochmal gesagt? Sondern es ist einfach da. Mhm. Und das ist für mich echt ein Gamechanger. Ich meine, du hast ja auch wahrscheinlich hunderte Meetings am Tag gefühlt, oder?
Da sind nur die Avatare natürlich drin. Das ist ja auf jeden Fall was wir optimieren müssen, Meetings, um Meetings zu machen, um Meetings dann zu machen, über die Meetings zu sprechen. Dementsprechend, das Transkribierthema ist natürlich genial. Ich glaube, wir hatten ja auch mal, ich glaube, alle Microsoft-Nutzerinnen und Nutzer da draußen weinen, weil es wurde ja auch das Copilot-Thema, glaube ich, war eins der in Demo-Videos, wo alle gesagt haben, nice, Mann, müssen wir transkribieren und so, ist richtig cool und so. Bis dato war das einfach nur alles Crap. Ich will jetzt nicht böse sein, aber du weißt, was ich meine. Deswegen finde ich es einfach ein mega Use Case. Verlinken und vermitteln, und ich glaube dann Try-and-Error-Prinzip, das, was wir sowieso immer vorleben. Dementsprechend glaube ich, ist das ein mega Use Case. Und ich finde es mega spannend, immer sowas zu lernen, was man da ausprobieren kann. Und ich glaube, das ist ja auch das Ziel des Podcasts, ne, Jens, dass wir da auf jeden Fall die Leute mal abholen. Oder?
Absolut. Ich glaube, letztes Jahr oder generell in den letzten 4 Monaten war halt hier ein Tool, da ein Tool. Und was wir, glaube ich, in dem Podcast auch fokussieren sollten, was kann man denn wirklich jetzt machen? Und deswegen auch gerade versuchen, in jeder Folge einfach mal einen Use Case reinzuspielen und zu sagen, wie lösen wir das, entweder über unsere eigenen Thematiken oder auch mit Kunden, um da ein bisschen zu schauen, wie kann man wirklich auch euch da draußen auf coole Ideen bringen, um generative KI nochmal ein bisschen smarter einzusetzen. Ja, und damit haben wir doch erstmal einiges heute abgedeckt, oder Max?
Ja, auf jeden Fall. Ich fand's ganz.
Was sind deine letzten Worte für heute?
Die letzten Worte für heute. Ich bin gespannt auf dein Newsletter, Jens.
Yay, sehr gut, sehr gut. Ja, aber ich glaube, wir hatten ja heute auf jeden Fall einige spannende Themen. Das Thema KI-Avatar wird uns mit Sicherheit nochmal in einer zukünftigen Folge begegnen. Das schließe ich definitiv nicht aus. Und ich glaube auch, der ganze multimediale Bereich wird nochmal richtig spannend sein, was da so kommt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Ich mich auch.
Und erstmal danke für das coole Gespräch mit dir.
Danke.
Lass uns mal schauen, was wir so an Feedback bekommen. Wenn ihr euch draußen irgendwas wünscht, wo ihr sagt, das hätten wir auch doch gerne im Podcast, schreibt uns an. Ihr findet die entsprechenden Kontaktdaten überall, wo man irgendwas anklicken kann. Und dann würde ich sagen, Max, ich bin durch. Wie sieht's bei dir aus?
Ich bin auch durch und ich freue mich, dass wir uns hoffentlich dann nächste Woche wieder hören und wieder spannende Themen zu besprechen haben rund um das ganze Thema AI.
Wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.